Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Das ist ja lustig. Karin schreibt mir gerade, ich hätte sie rausgeschmissen. Nein, ich habe sie nur gemutet. Sie wird mir hier immer noch als Track angezeigt. Insofern, liebe Leute, hallo, der literarische Salon hätte theoretisch jetzt vollumfänglich seine Schwingtüren geöffnet, aber momentan befinde nur ich mich am Tresen und werde jetzt mal versuchen, ob ich Karin einfach nochmal hinterherhole. In der Zwischenzeit der bewährte Loop. Da ist sie ja. Und schon können wir wieder. Ja, liebe Karin, das ist mal was Neues. Und ich glaube, das schneiden wir nicht raus.
Ich weiß ja gar nicht, was ihr gemacht habt. Ihr wart einfach weg. Jo. Also ich meine, ich habe hier auf Record gedrückt und wollte aufnehmen und dann hieß es hier Dings da, Socket, Dings da, weg und so weiter. Mensch. Und ich war im Nirvana. Ja, hast du jetzt begrüßt oder soll ich noch begrüßen?
So ein bisschen,
oder
aber du darfst gerne auch nochmal was sagen, ausnahmsweise.
Ja, sorry, liebe Leute, es war wieder mal ein brillantes Stück Technikverstand von Frau Müller. Ja, Christian hat euch wahrscheinlich schon begrüßt zur Episode 127.
Die und Nummer hatte ich noch nicht genannt, also insofern.
Siehst du? Also, 127 haben wir und es ist etwas ganz Besonderes, etwas wirklich total Besonderes. Unser lieber Gast hat mich jetzt gerade auch noch im gemeinsamen Gruppenchat hier auch noch schon, naja. Egal. Ich sag's gleich mal vorab. Diese Folge ist für alle, die das wunderbare Buch von Andy Weir, Project Hail Mary, oder auf Deutsch ist der Astronaut, mhm. Ja, genau, auf Deutsch heißt der Astronaut, gelesen haben, denn wir werden von A bis Z spoilern. Wir werden einfach alles verraten, was in diesem Buch cool ist und was drin vorkommt. Alle Leute, die dieses Buch noch nicht gelesen haben, es aber noch gerne lesen möchten, sollten jetzt ausschalten. Und all jene, ja?
Spoiler-Alarm. Weiterhören auf eigene Verantwortung.
Ich wollte es nur noch mal gesagt haben.
Ja, das ist auch gut. Ich wollte noch eine dritte Gruppe aufmachen. Also Leute, die dieses Buch nicht lesen möchten, uns aber trotzdem beim Nerden zuhören wollen, die können natürlich auch gerne bleiben. Aber die sind jetzt vermutlich weg. Wahrscheinlich sind sie jetzt einfach weg.
Die haben wahrscheinlich schon bei dem Spoiler-Alarm-Jingle wieder gesagt, oh, nö, nicht doch, nicht die schon
nicht
wieder.
Schon wieder. Ja, dann würde ich sagen, without further ado, du machst jetzt nochmal deinen neuen Jingle und dann begrüßen wir unseren absoluten Special-Ehrengast.
Aber sowas
also ich
von.
Begrüße ihn. Oder du hast ihn. Ihr habt wahrscheinlich schon ohne mich geredet, oder?
Nein. Ja,
egal. Ja, herzlich willkommen in unserer wunderbaren Nerd-Episode Project Hail Mary. Derjenige, welche, der mich überhaupt auf diesen Trip gebracht hat.
Und damit und auch
ich,
mich.
Ja, genau. Und darum wieder auch Christian und noch viele andere Menschen auch. Ja, Trommelwirbel für meinen lieben kleinen Bruder Klaus.
Hallo zusammen.
Ha.
Schön, dass du bei euch dabei sein darf.
Ja, schön, dass du auch meinen kleinen peinlichen Zwischendrin-Abgang verkraftet hast. Und danke, dass du ihn so unfreundlich kommentiert hast.
Ach, so unfreundlich war nicht. Ist ein Smiley drunter.
Ja, genau.
Ja. Genau, zum Glück habe ich die auch gesehen, sonst wüsste ich jetzt genauso wenig wie ihr da draußen. Ich glaube, wir sollten mal lieber anfangen, über das Buch zu reden.
Ja, also ich sag's noch, Klaus hat einfach geschrieben, einmal mit Profis arbeiten und dann ein Totlach-Smiley. Ja? Mhm. Wenigstens hat er nicht ein Hirnplatz-Smiley gemacht, das oder sonst was. Nein, ist alles gut. Ja, wir reden heute über Project Hail Mary von Andy Weir oder eben auch Der Astronaut von jenem, wie es in der Übersetzung heißt. Aber ich glaube, wir haben es alle drei auf Englisch gelesen, / gehört, oder?
Genau. Also ich
schon. Ja. Ich auch.
Muss jetzt gerade mal gucken. Ach, das sehe ich hier gerade gar nicht. Ja, red ruhig weiter.
Nee, also Christian, du hast es, glaube ich, auch gehört, oder?
Ich habe es gehört.
Oder hast du es gelesen?
Ja, ich habe es gehört.
Du hast, ja, genau. Weil ich, Klaus und ich, wir haben, also ich habe damit angefangen, muss ich jetzt dann sagen, in der Vorbereitung, weil es ist bei mir jetzt auch schon ein paar Monate her, dass ich es gelesen habe. Und das ist ja so, wenn ich was lese, ich lese es und dann finde ich es toll. Und dann habe ich es ungefähr 30 Sekunden später auch schon wieder vergessen. Also wenn ich es total super finde, dann hält es vielleicht 3 Minuten. Aber ja, länger hat es halt auch nicht gehalten und deswegen dachte ich mir, ich muss mich jetzt noch mal ein bisschen vorbereiten und dann hatte ich aber keine Lust, es noch mal zu lesen. Dann habe ich mir auch die Hörbuchversion runtergeladen und angehört und war nach irgendwie, ich weiß es nicht, nach 20 Minuten dachte ich mir, wow, das ist ja, ich meine, also hallo, wie geil ist denn diese Hörbuchversion? Daraufhin habe ich
echt eine der besten Hörbuchversionen eines Buches, die ich bisher gehört habe.
Ja, absolut. Und daraufhin habe ich den Klaus gezwungen, es ebenfalls zu hören. Und ja, wie war denn dein Eindruck?
Ja. Ich habe das Buch ja vor ungefähr 3 Jahren gelesen, also im Erscheinungsjahr 2021. Und konnte mich nur noch an ungefähr die Hälfte erinnern, habe ich zumindest festgestellt, als ich das Hörbuch gehört habe. Mhm. Weil alles, was an Rückblicken dort beschrieben war oder auch geschrieben war, hatte ich eigentlich komplett vergessen.
Wegen Rocky.
Ja, der war so omnipräsent.
Aber jetzt mal eine blöde Frage, Bruder Herz. Wenn du dieses Buch vor 3 Jahren gelesen hast, warum hast du mir erst vor irgendwie 3 Monaten davon erzählt?
Ich habe keine Ahnung. Wir sind, glaube ich, erst vor 3 Monaten so richtig mal auf das Thema gekommen. Gutes Science-Fiction-Buch. Du liest ja sonst keine Science-Fiction.
Stimmt.
Das stimmt nicht. Das
also fast nicht. Fast nicht. Ich zwinge dich ja immer noch dazu, dass du meine Science-Fiction-Ergüsse dir nochmal zu Gemüte ziehst. Und da gibt es demnächst mal wieder Nachschub.
Also, ich meine, ich lese doch Science-Fiction jetzt. Macht mich nicht fertig, Männer. Aber jedenfalls, also trotzdem, Klaus, also noch einmal, bitte für die Zukunft halte sowas nicht mehr hinterm Berg.
Okay, wenn ich das nächste Mal ein gutes Buch lese, kriegst du gleich die Ansage.
Ja, aber du musst es dann natürlich auch ähnlich präsentieren wie bei dem, weil das hat mich jetzt natürlich, das hat mich ja völlig fertig gemacht.
Ein schönes Buch.
Ja, genau.
Es ist auch so ein schönes Buch.
Ist es. Ich werde das nie vergessen. Du erzählst mir das und du hast mir ja nichts über dieses Buch erzählt. Gar nichts. 0,0. Gar nichts.
Das ich einzige, wollte dich auch nicht spoilern.
Ja, es ist dir gelungen. Also Leute, wenn euch die Aussage reicht, es ist so ein schönes Buch, aber ihr seid ja sowieso, es sind ja sowieso nur noch Leute da, die es schon gelesen haben, insofern brauchen wir jetzt gar keine Werbung mehr dafür machen. Es ist wirklich, also für mich ist es mein Lesehighlight für 2024 bisher, muss ich echt sagen, obwohl es schon 3 Jahre alt ist, das Buch, macht aber nichts, Bücher altern ja nicht so.
Und auch ein Hörhighlight, kann man nicht anders sagen, also der Text alleine ist schon gut, aber die Umsetzung, vor allen Dingen hier Mr. Porter, ist ja ein grandioser Vorleser.
Wahnsinn.
Ich hab das wirklich noch nie erlebt, dass jemand nicht nur eben, sagen wir mal, die in einzelnen Personen halbwegs passende Stimmen geben konnte, sondern auch noch die verdammten ganzen Akzente so passend nachmachen konnte. Ich war echt geflasht, ja.
Das hat mich auch wirklich komplett umgehauen. Also ich meine, wir freuen uns ja jetzt alle auf die Verfilmung und da bin ich natürlich schon sehr gespannt mit Ryan Gosling und Sandra Hüller. Also die, glaube ich, kann Eva Spread auch ganz gut. Aber Barbies Ken als Dr. Grace, was halten wir davon? Könnte schon gehen.
Glaube ich, passt.
Oder? Ja, glaube ich. Also, passt. Er ist ja relativ vielfältig auch in seinen, in den Filmen, die er so gedreht hat. Er war ja eben nicht nur Barbies Ken.
Nein, aber dafür hat er einen Oscar gekriegt, ja, was ich übrigens nicht so verstanden habe.
Ja, gut, also ich habe den Film nicht gesehen, deswegen maße ich mir darüber jetzt kein Urteil an. Viele Leute sagten, ja, eigentlich auch, wenn man mit Barbie gar nichts anfangen kann, ist da eine Menge drin. Muss ich mir jetzt aber trotzdem nicht geben.
Gut, da können wir einen kleinen Ausflug machen. Klaus, du hast den auch nicht gesehen, oder?
Nein, ich habe den auch nicht gesehen.
Dann müsst ihr euch den mal zusammen angucken. Der Film ist wirklich gut. Ja? Aber der Film ist wirklich gut. Eine gemeinsame
Session bei Prime oder so, ja?
eine kleine Vorbereitung sozusagen auf die Verfilmung dann von Hail Mary. Nee, aber ist ja jetzt auch völlig wurscht. Ich habe trotzdem nicht verstanden, warum er ausgerechnet für diesen Film einen Oscar bekommen hat. Wenn er jetzt für Project Hail Mary einen Oscar bekommen wird, das kann ich mir dann vielleicht schon eher, aber naja gut, wir müssen erstmal sehen, wie der Film ist. Aber eigentlich habe ich dann festgestellt nach dem Hörbuch, dass ich überhaupt gar kein anderes Medium mehr brauche, weil das ist wirklich, wirklich, wirklich eines der absolut besten Hörbücher, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe.
Ja. Also, ihr Lieben, wenn ihr es nicht gehört habt und des Englischen so weit mächtig seid, dass ihr euch eine Geschichte eben auch auf Englisch mal vorlesen lassen wollt, dann solltet ihr euch diese Geschichte tatsächlich mal geben, weil, also euch, die ihr es ja vermutlich schon kennt, werden wir ja nichts Neues erzählen, damit das ja, Rocky, also was ja der Außerirdische ist, der, die, das Außerirdische, ja tatsächlich eben nicht so über Sprache kommuniziert, zwar trotzdem über hörbare Sachen, aber eben halt über Töne. Und das ist da so klasse umgesetzt und auch bis zum Schluss, wo er ja dann quasi selber schon in diesen Tönen denkt oder spricht, so herrlich, ja.
Ja, das ist wirklich grandios. Der Hörbuchsprecher Roy Porter, da habe ich mir dann gedacht, es gibt ja eine Sprecherin, die ich auch wirklich grandios finde. Das ist die Sprecherin, die diese ganzen Outlander-Bücher auch im Englischen gesprochen hat. Und die kann wirklich auch jeden Dialekt und Akzente und sowas. Und auch alle Figuren spricht die total genial. Und die heißt auch Porter mit Nachnamen. Das ist Davina Porter. Ich weiß nicht, sie ist eine Britin, ob die jetzt verwandt sind. Ich glaube es ja nicht. Weil Roy Porter ist also eindeutig ein Amerikaner, aber naja. Aber wir schweifen ab. Ich glaube, wir müssen jetzt mal so ein bisschen in die Story reingehen, weil es fängt ja, also ich meine, jetzt bin ich ja, habt ihr ja etabliert, nicht so die versierte Science-Fiction-Leserin. Aber selbst mir war das Motiv, Person wacht nach einem, was auch immer, langem Schlaf, Koma oder sowas auf, weiß nicht, wo sie ist, wer sie ist und warum sie da ist, wo sie ist. Das ist ja jetzt nicht so super originell. Ne? Also man könnte sagen,
nicht so ganz.
So fangen gute Horrorfilme an.
Ja,
allerdings. Wobei, mir wurde ja auch für den ersten Teil meiner Science-Fiction-Trilogie gesagt, ach, ein Typ, der mit einem Kater irgendwie übers Leben sinniert, ist ja auch nicht gerade originell. Aber ich dachte mir, naja, aber es funktioniert doch, oder?
Ja, das ist genau der Punkt. Es funktioniert. Und das sind so die Sachen, das ist ja in meinem Genre ist es ja genauso. Ich meine, da hat man dann halt so beliebte Motive und Tropes, die man immer wieder gerne nimmt, weil sie halt einfach funktionieren. Also für mich war das einfach jetzt ein schöner Einstieg so in diese Science-Fiction-Welt. Und es war ja dann auch, es ist ja auch gleich mal ganz rasant losgegangen, weil man konnte es ja so irgendwie nachfühlen. Der arme Kerl.
Wie viel ist 2 und 2? Wie viel ist 2 und 2?
Wrong answer.
Sag mal, Klaus, hast du, wie bist du jetzt auf die Geschichte eigentlich damals gekommen? Einfach deswegen, weil du Andy Weir cool findest oder hat dich irgendwas anderes noch dran gereizt?
Nee, ich habe ein Buch gesucht, was ich eben, glaube ich, für einen Urlaub gebraucht habe. Wollte ein schönes Science-Fiction-Buch und habe dann geschaut, Andy Weir hat ja Marciana geschrieben. Super coole Geschichte. Ja. Er sagt, hat der noch was anderes?
Ah, ja.
Und dann bin ich auch auf Hail Mary gekommen. Neues Buch, habe ich gesagt, einfach mal runtergeladen und gelesen im Urlaub.
Sehr cool. Ja, es funktioniert. Wenn man eine gute Geschichte mal so richtig rausgehauen hat, dann kann man auch darauf hoffen, dass die Leute sich andere Sachen noch anhören,
ja, anlesen. Ja, genau, der hat ja noch,
ja, ja.
Der hat ja auch noch, ich glaube, Artemis heißt das andere Buch, was er noch geschrieben hat, mit der Mondstation. Auch gut, kommt aber nicht daran.
Ah, ja.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt lesen wollte, weil ich habe jetzt das
Gefühl, kann eigentlich also das nicht mehr besser werden.
Kann eigentlich, naja, wobei, naja gut, aber ich weiß es nicht. Also ich war jedenfalls, also ich habe den Marciana auch total gerne gelesen. Was ich am Marciana und auch hier jetzt an Project Hail Mary beides so schön fand, das sind wirklich, es sind spannende Geschichten, es sind witzige Geschichten, aber es ist jetzt weder albern, weder das eine noch das andere, noch ist es jetzt, sage ich mal, vom Spannungs- oder Horrorfaktor irgendwie so total drüber, dass ich das nervlich nicht durchhalten könnte. Ich bin ja da so ein bisschen zarter beseitet. Das ist wirklich, ich finde, das ist wirklich auf so einem ganz, ganz angenehmen Niveau, ohne zu platt oder zu lahm zu sein. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist es euch zu wenig oder zu viel an irgendwas gewesen?
Ich fand eigentlich im letzten Drittel schon fast ein bisschen zu viel Drama, was er dann noch künstlich reingeschrieben hat.
Ja, gut, okay. Da kann eine Menge, alles, was schief gehen kann, geht natürlich schief, aber...
Ja gut, aber ich meine, es ging ja bis dahin, ging ja einfach auch verdammt viel gut und es hat ja dann irgendwie auch alles geklappt. Dann hat er sich wohl gedacht, naja, Moment mal, also es kann ja jetzt hier nicht so ein totaler Spaziergang sein, aber also für mich war ja wirklich, also was für mich so das erste krasse Erlebnis war ja dann wirklich so dieser First Contact mit Rocky, also mit dieser
gerade eben habe ich noch mal so ein bisschen in dem Hörbuch geblättert, weil ich euch da draußen auch versuchen wollte, irgendwas von den Aufnahmen von Rocky mal hier irgendwie so live einzuspielen, denn das habe ich vorher aufgrund von Urlaub nicht geschafft, hier noch mal raus zu ziehen. Und da bin ich exakt bei dieser Szene gelandet, ja, wo er dann auch so für sich selbst so total freak out und, oh scheiße, das ist es, der erste Kontakt. So geil, ja.
Ja. Kannst du es reinspielen?
Nee, du, das ist das Problem, dazu müsste ich, warte mal, bin ich, sind wir hier? After a quick scan, it tells me the cylinder is making. Ach nee, ich glaube, jetzt bin ich leider ein Stückchen weiter schon gegangen, wo er schon bei dem Xenonite irgendwie angelangt ist und das Ding versucht zu analysieren. Das ist
aber du hörst es irgendwie auch in irgendwie hundertfacher Geschwindigkeit, oder? So ähnlich wie Klaus. Also ihr müsst es in der
Okay, ich habe nur 1,3 gehört.
Also ich habe mit 2 angefangen, so wie ich üblicherweise Hörbücher höre in letzter Zeit und dachte mir, nee, das kriegst du nicht hin. Also nicht auf Englisch und dann noch irgendwie irgendwelche anderen Dinger. Nein, du willst ja auch verstehen, die Geschichte. Also habe ich dann auf 1,5 gedrosselt, ja.
Ihr müsst es auf 1, also in regulärer Geschwindigkeit. Da kommt ja wirklich der Zauber erst so richtig raus. Also ich meine, ganz ehrlich, ihr seid ja wirklich keine Genießer, oder? Also es ist irgendwie, und erzählt mir nichts, dass ihr keine Zeit habt. Ich habe sicherlich genauso wenig Zeit wie ihr, aber
du hast mir erst am Donnerstag gesagt, dass ich das auch mal anhören muss. Das Ding hat 16 Stunden.
Ja, exakt, so sieht es nämlich aus. Ja. Aber auf die
Na, also außerdem habe ich es dir, glaube ich, schon am Montag gesagt, wollte ich nur mal erwähnt haben.
Wahrscheinlich.
Also du hattest eine Woche Zeit, Klaus.
Kann ich das irgendwo nachvollziehen, wann ich mir das runtergeladen habe?
Hast du eine Alexa, die hat bestimmt zugehört.
Ja. Nee, also ich finde, das muss man, also ich meine, wenn ihr dann mal wieder Urlaub habt oder sonst was, dann hört es euch nochmal in Ruhe an, weil es ist wirklich so, so schön, wenn man da wirklich so hineinschwelgen kann, wenn dann auch mal wirklich so diese Pausen dann auch im Text sind, wo man hier Ryland Grace wirklich beim Nachdenken noch zuhören kann und das fällt ja weg, wenn das irgendwie auf 1,5-facher Geschwindigkeit ist, ja, also da Naja, gut. Also diese erste Begegnung mit Rocky und dann, wie er ihn dann beschreibt, wie er ihn beschreibt, so als Labrador große Spinne aus, die so irgendwie so aus Steinen zusammengebaut ist. Ja. Und man hat sofort ein Bild.
Ich bin echt Bild gespannt, wie sie das umsetzen. Ob sie es wirklich so oder ja, plötzlich wieder irgendwas, was eigentlich zu fies ist. Das hoffe ich mal nicht, weil also Spinne ist natürlich garantiert bei Andy Weir auch so die Idee gewesen, lass uns mal was nehmen, mit dem Menschen eigentlich üblicherweise nicht so klarkommen. Mhm. Ja, und wenn die das jetzt für den Film zu spooky irgendwie umsetzen oder zu super niedlich, also so nach dem Motto, dass man denken möchte, oh mein Gott, ist der flauschig, das darf es nicht sein, finde ich.
Nee, also weder das eine noch das andere. Aber er ist ja, Klaus, du darfst übrigens auch was sagen. Also ich wollte nur mal erwähnen, du bist so schweigsam. Wenn,
nein, ihr redet zu viel.
Dieses, ja, du musst einfach.
Ich musste einfach reingrätschen.
Ja.
Ich muss reingrätschen.
Sonst nicht.
Meiner Meinung nach kann Rocky nur eine Figur sein. Also es gibt nur eine Möglichkeit, wie Rocky ausschauen kann, so wie er beschrieben ist.
Ja. Ja, das will ich mal hoffen.
Und er ist ja auch echt präzise beschrieben und also wirklich so mit diesen dreifingerigen Klauen, die er da hat an seinen fünf Ärmchen. Und aber wirklich, also so diese Beschreibung wie so eine fünfbeinige Labrador-große Steinspinne, ja. Und dann, aber peng, man hat sofort ein Bild vor Augen. Und das Bild war so, weiß jetzt nicht, ob ich das so attraktiv finde, aber okay, man kann sich ja nicht aussuchen, mit wem man jetzt den ersten Kontakt hat.
Ja, Ryland Grace fand das ja auch jetzt nicht so unbedingt so prickelnd.
Aber es hat sich dann ja entwickelt.
Ja.
Ja, weil man ja irgendwann dann klarkam miteinander.
Schade, dass wenig Gedanken von Rocky über Ryland Grace aufgetaucht sind.
Oh.
Die andere Seite.
Das war halt. Ja, aber das wäre ja eine ganz andere Geschichte gewesen. Oder man hätte einfach mehrere Perspektiven nehmen müssen. Der ganze Roman ist ja aus Rylands Perspektive geschrieben. Ja, also da kann der natürlich nicht in Rockys Kopf reinspringen.
Stelle ich mir auch extrem schwierig vor. Und so ein ähnliches Problem, also in gewisser Weise hatte ich jetzt gerade tatsächlich auch in dem aktuellen Manuskript, weil ich da versucht habe, mich in diesen quasi in den Kopf der KI zu begeben und mir zu überlegen, wie würde die denken. Ja, und ich denke mal, dass ich Andy Weir diese Möglichkeit zu scheitern nicht aufmachen wollte.
Vielleicht hat er ja noch irgendwo 300, 400 Seiten Manuskript rumliegen, ja? Und genau diesen Teil, den er beschrieben hat, und sagt, nee, das lasse ich raus, das wird sonst schlecht.
Oder es kommt tatsächlich irgendwann mal so nach dem Motto, erst Kontakt die andere
Rocky
Seite.
Rocky-Story.
Ja, ja. Da wäre ich sofort dabei.
Ja,
ich auch. Ich würde sofort lesen.
Ja. Also, hörst du uns, Andy?
Ja, bitte hör uns zu, bitte tu uns den Gefallen. Aber ich fand es ja dann auch wirklich so witzig, weil dann Rylands Perspektive, wenn er dann halt, also ich meine, er entdeckt ja ununterbrochen was und muss das ja alles irgendwie benennen. Ja, er muss Dingen ständig einen Namen geben.
Das sagt er ja dann auch irgendwie. Es ist ja das Beschissene an irgendwie an Erstkontakten, dass man sich ständig neue Namen einfallen lassen muss.
Ja. Und dann haben sie doch diesen Planeten dann, also diesen einen Planeten, diesen wahnsinnig relevanten Planeten um Tau Ceti entdeckt, wo eben dieser mutmaßliche Predator, also
ich
das Raubtier.
So ich musste so lachen.
Das war wirklich. Und dann, ja. Also für Rocky-Fans ist eben auch reichlich dabei.
Ja, genau.
Das war wirklich, also der Planet heißt jetzt Adrian und das ist so schön. Das war es wirklich. da ja. geht einem so das Herz auf. Also ich meine, es ist so ein bisschen albern, ist es schon, aber eigentlich ist es wirklich eine total liebevolle Referenz
eben.
Einfach.
Eben, sowas wollen wir doch in Geschichten lesen, oder? Ja, dass du plötzlich dich, auch wenn es vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen ist, mit einer Sache konfrontiert siehst, wo du irgendwie einfach nur schmunzelst oder wirklich sogar laut lachst, ja.
Ja. Herrlich. Klaus, gab es bei dir eine Stelle, jetzt mal abgesehen davon, dass es dir zu viel Drama in den
Nein, nicht
war,
zu viel Drama. Also diese ganze Fluggeschichte dann, wo sie dann diesen Predator dann aus der Atmosphäre geholt haben, das fand ich dann ein bisschen zu viel Drama dann, dass dann so viel Bach runtergegangen ist. Mhm. Fand ich jetzt nicht nötig in der ganzen Story.
Jo. Echt doch, also ich muss sagen, das fand ich jetzt schon, also ich fand es natürlich wirklich, also es hat mich fertig gemacht, also alleine, aber auch, weil es halt, also ich meine, das war ja wirklich erstmal so dieses, okay, also jetzt sind wir da und irgendwo gibt es dieses Raubtier, das unsere Astrophages da ein bisschen dezimieren kann. Und dann stellen sie fest, das ist so in der Atmosphäre, wo sie mit dem Schiff nicht reinfliegen können. Also was machen? Dann haben sie wieder dieses Problem, wo sie dann ja wirklich diese 10 Kilometer lange Kette da basteln. Ja.
Da musste ich, also auch wenn es jetzt wieder vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen ist, da musste ich wieder an die Dokumentation zu Herr der Ringe denken, wo sie auch Leute interviewt haben, die im Prinzip Chainmail aus Plastikdingern irgendwie zusammengebaut haben und im Prinzip über 2 Monate lang nichts anderes gemacht haben, als ein Kettenglied in ein anderes zu verweben. Und ja, das beschreibt er ja auch so schön. 10 Kilometer lang Kette.
Wenn ich nie wieder in meinem Leben eine Kette zusammenfügen muss, dann ist es nicht früh genug. Termin nicht früh genug. Ja, es war, ja, und aber ich meine, es war ja irgendwie klar, wenn sie dann diese, und das haben sie, den Namen finde ich ja auch sehr schön, irgendwie Taumöbe, wahrscheinlich heißt es auf Deutsch Taumöbe oder sowas. Taumöbe.
Eine Amöbe. Taumöbe. Es geht von den Amöben.
Ja. Deswegen, ja. Aber auf Englisch heißt es ja Taumöbe. Also Taumöbe.
Wie auch immer es geschrieben wird. Ich habe es ja nur gehört, ja.
Ja. Egal, jedenfalls, also Taumöbe wird es wahrscheinlich auf Deutsch heißen. Wir können es nicht verifizieren, weil wir 3 ja viel zu cool sind für Übersetzungen. dass jetzt alles glatt geht, das war ja klar, dass das nicht funktionieren kann. Und das, ja, und ich meine, dass diese ganzen Eskalationsstufen, ja, also was dann erstmal alles passiert und dass sie sich dann gegenseitig auch retten müssen, das musste alles sein. Da hätte man auf nichts, also ich fand, da hätte man auf wirklich gar nichts verzichten können. Klaus, ja. Bist du noch da?
Ich bin schon noch da. Ich überlege gerade nur, wie ich da wieder rauskomme. Ich denke, es war ein bisschen zu viel, ist ein bisschen zu viel kaputt gegangen dabei. Okay. Also es war einfach für die ganze Story im ganzen Buch, es war nie so ganz glatt alles, ist immer irgendwas schiefgegangen, musste wieder gebastelt werden, improvisiert werden, immer wieder. Und da war halt einfach so ein richtig großes
Also ich habe mich auch dabei erwischt, als er dann irgendwie rausgefunden hat, dass sich also diese Taumiba inzwischen so weit entwickelt hat, dass sie sich in dem Sinonheit verstecken konnte, dachte ich mir nur, oh nee.
Das war dann eigentlich so cool dann.
Ja, es war total cool. Aber ich dachte mir jetzt so nach dem Motto, ey, was soll denn jetzt noch alles passieren?
Ja, aber hat doch einen Weg gebraucht, um Grace wieder zu Rocky zu bringen.
Ja, absolut.
Ja, genau. Das musste man. Und es musste das absolut maximale Drama sein. Ich meine, und das war wirklich, also man liest und liest und erst war ja klar, und zwar allen klar, Dr. Ryland Grace ist auf einer Selbstmordmission. Ja, ihm war es auch klar.
Richtig.
Er wusste zwar ganz lange nicht, warum er das macht, aber
und dass er es eigentlich gar nicht machen wollte.
Und dass er dann so wirklich genötigt wurde dazu, ist ja die andere Sache. Aber Okay, und dann sagt Rocky zu ihm, ja du, ich habe so viel Astrophage, ich tanke dich wieder voll und du kannst auch nach Hause fliegen. Ist also keine Selbstmordmission. Und dann schöpft er Hoffnung und man schöpft mit ihm Hoffnung und stellt sich dann schon vor, wie er nach Hause kommt und wie er sich dann hier Eva Stratt vorknöpft und ihr die Meinung geigt und irgendwie der große Weltretter dann da ist. Also das lief bei mir schon irgendwie so vor meinem inneren Auge so ab alles und dann dachte ich mir, yes, genial. Und dann war ja, also für mich hätte die Geschichte auch so enden können. Auf der anderen Seite halt auch nicht. Und es war halt dann auch nicht, ja. Aber welchen Grund könnte es sonst geben, warum er nicht zurückkommt? Also warum er umdrehen muss, um den Rocky wieder zu retten? Also das, und davor musste einfach so viel Drama initiiert werden. Und zwar ein Drama in einer Form, wo klar ist, dass Rocky da alleine aus der Nummer nicht rauskommt.
Also der Witz war für mich ja eigentlich auch der, dass er ja selber quasi, obwohl er sich erst total gefreut hat, dann ja immer mehr intellektuell durchblickt hat, was jetzt das für ihn bedeuten wird. So nach dem Motto, ja toll, ich bin da zwar hingeschickt worden, auch wenn ich das nur nicht wollte und so und hin und her. Und jetzt ist mir das irgendwie gelungen, aber ich werde ja keinen mehr kennen von den Leuten, weil es ja aufgrund der Relativitätstheorie gar nicht anders geht, als dass die alle entweder so alt sind, dass sie schon gestorben sind oder ja mich nicht mehr erkennen oder was auch immer. Ich habe dann eigentlich tatsächlich begonnen, mir zu wünschen, dass irgendwas schief geht. Denn es hätte mir ehrlich gesagt dann fast schon um ihn leid getan, wenn er da auf der Erde irgendwie zurück gewesen wäre, hätte sein müssen irgendwie, weil er nun mal diesen Weg eingeschlagen hat, sich da vielleicht auch noch total kasteit hätte, indem er diesen Rotz da hätte essen müssen, um dann irgendwie in ein Land oder auf einen Planeten zu kommen, wo wahrscheinlich alles auch radikal anders ist als das, was er mal verlassen hat.
Ja, vor allem glaube ich auch, dass viele, also zum Beispiel Strat und ähnliches, zu dem Zeitpunkt definitiv schon nicht mehr gelebt haben. Weil ich glaube, eine Eva Strat, nachdem die Mission gestartet ist, haben sie die garantiert in der Luft zerrissen.
Das könnte sein, dass irgendein Auftragskiller oder so die
da war dann
um die Ecke gebracht hat. So, ja, die ist zu mächtig geworden. Ja. Die hat zu vielen Leuten auf der Nase rumgetanzt und andere Dinge getan. Ja, stimmt.
Ja. Und ich glaube auch, die haben ein bisschen im Buch mit der zeitlichen Berechnung ein bisschen daneben gelegen.
Ach, okay.
Weil die 26 Jahre oder Schrägstrich eigentlich dann 24 Jahre, 26 Jahre hin und zurück, ja eigentlich nur funktioniert, wenn das Raumschiff hin und zurück quasi komplett mit Lichtgeschwindigkeit fliegen könnte.
Aber tut's ja nicht.
Weil du hast ja die Distanz von der Erde bis zu Tau Ceti sind 12 Lichtjahre. Mhm. Und wenn das Licht mit einer Lichtgeschwindigkeit fliegst, brauchst du 12 Jahre hin, 12 Jahre zurück. Du empfindest das zwar im Raumschiff als deutlich kürzer, weil du schnell fliegst, aber so schnell ist der ja gar nicht geflogen. Mhm. Ich weiß es nicht, man könnte sich's ausrechnen, wenn einen halben Weg hin mit 1,5G dauerbeschleunigt und dann wieder abbremst, wie schnell er denn war. Mhm. Die sind auf der Erde aber deutlich länger schon. Also da ist deutlich mehr Zeit vergangen als die 26 Jahre, von denen im Buch da gesprochen wurden.
Ja gut, also bei diesem ganzen
Technobubble habe ich... Das mussten sie, glaube ich, zum Drama machen, weil wenn du gesagt hättest, na okay, das sind dann irgendwie, weiß ich nicht, 80, 100, 120 Jahre vergangen auf der Erde, das ist ja uninteressant, weil da ist ja dann überhaupt niemand mehr da.
Ja, eben.
Das ist...
Ich habe das ja mit dieser Relativitätstheorie sowieso nicht begriffen. Da bin ich dann immer bei diesem ganzen Techno-Bubble bin ich dann einfach so mental ausgestiegen. Also beim Lesen habe ich dann quasi überblättert, beim Hören, das ging ja dann immer schnell. Also er hat ja trotzdem, also auch diese Szenen unterhaltsam gelesen, muss man jetzt so sagen.
Allerdings.
Ja.
Und ich muss gerade nochmal wieder an das denken, was du gefragt hast zum Thema, mögen wir Ryan Gosling als Dr. Grace? Ich denke mal, er ist schon so ein Mensch, den Highschool-SchülerInnen als coolen Lehrer empfinden könnten. Und ich denke mal, das wird der ausschlaggebende Punkt wahrscheinlich auch dafür gewesen sein. Wenn du dem noch eine Brille aufsetzt oder so, dann da werden sie alle voll dabei sein.
Das stimmt. Und das war, finde ich, eben auch so witzig, so diese Figur, dass das halt eben nicht so der super Astronaut und mega Wissenschaftler ist, sondern letztlich ja nur so ein Highschool-Lehrer.
Und geil finde ich auch diese Abhandlung, eben richtig, diese Abhandlung, die er da geschrieben hat, um dann dass die Ene dann quasi der Meinung war, sie hätte bewiesen, dass das, was er geschrieben hat, völlig scheiße ist, nur damit er dann zum Schluss wieder rausfindet, dass es wieder genauso ist.
Ja,
das war ein wunderbarer Callback sozusagen.
Wie hat euch denn der Schluss gefallen? Also so jetzt, also ich meine, also für mich gab es dann wirklich, also diese Stelle, als dem Grace auffällt, okay, also er schafft es jetzt nicht nach Hause zu fliegen und den Rocky sich selbst zu überlassen. Also er muss jetzt, er hat wirklich die Chance, zwei Zivilisationen zu retten. Einerseits die Menschheit und andererseits die Iridianer. Also das war schon echt so ein Puh. Aha. Und wie er dann zurückfliegt und ihn dann auch sucht, weil das ist ja, das fand ich ja dann auch ganz spannend dargestellt, weil es ja so trivial ja nicht ist, ja. Also ja, eben, er sagt dann auch, ja toll.
Wir haben ja keinen Long Race Scanner bei Star Trek. Aus dem Star Trek Universe, ja.
Genau. Ich habe hier praktisch gar nichts, ja. Wie finde ich den denn jetzt? Ja, super, die Stecknadel im Heuhaufen, nur dass der Heuhaufen irgendwie 20 Millionen Quadratkilometer oder was auch immer ist. Das war schon, also das fand ich dann schon total krass. Und wie er dann endlich den Rocky gefunden hat, wie er sich doch dann wirklich mit seinem Raumanzug da an die Hülle des Schiffs da hat gleiten lassen und dann dagegen hämmert und sagt, Rocky, bist du da? Das war doch wirklich der totale Wahnsinn, oder?
Ja, das war super. Aber ja, ich glaube, die Entscheidung ist ihm dann im Zweifel gar nicht so schwer gefallen, weil er hat ja eigentlich schon sehr früh akzeptiert, dass er auf seiner Selbstmordmission ist und hat ja auch jetzt nie so wirklich hundertprozentig das Verlangen gehabt, wirklich wieder nach Hause zu kommen, ohne Rocky.
Ja.
Und da war dann einfach, glaube ich, die Entscheidung, okay, ich kann meine Sonden abschicken nach Hause, das machen die dann schon. Und ich kümmere
das war
mich
ja auch so süß
Rocky.
Mit den Beatles. Also ich meine, so eine hübsche Idee, die einfach Beatles zu nennen. Ja, das ist ja auch, also wirklich, weil ja auch die ganzen Nebenfiguren eben gerade auch so aus diesen Rückblenden, die waren ja auch alle so unfassbar originell dargestellt und so liebevoll und detailliert gestellt. Und das war ja, glaube ich, so dieser Wissenschaftler aus Kanada, der ja dann auch immer so einen Laberflash hatte und ihm dann ja endlos zugetextet hat. Und dann, sorry, I'm Canadian. Steve aber Hatch. Das heißt nicht, dass ich die am... Genau. Hallo. Steve Hatch, ja, Respekt.
Ich hab's ja gesagt. Also, ich bin ja vor 2 Stunden erst fertig geworden mit dem
Hörbuch. Ja, ich bin auch gespannt, wer die Iljuchna spielt. Koreaner, doch, ja, genau.
Nee, Chinese.
Chinesen, genau, Chinesen, nicht Koreaner. Weil sie tragen ja auch so ein bisschen was zu dieser ganzen Thematik bei, indem sie letztendlich ja nun aufgrund ihrer Eigenheiten dann ihm ja sogar die Möglichkeit an die Hand geben, da zu überleben und das alles irgendwie hinzukriegen. Ja, wenn das mit dem Wodka und mit dem Heroin, wo sie gesagt hatten.
Genau. Das Heroin hat er ja nicht angerührt.
Ja, nee, aber sie hat ja
Wodka.
Ja, genau, Wodka war es doch, ja, genau. Ja, ja. Und dass eben sich das dann auch wieder so zusammen zu glauben, so nach dem Motto, was kann man da denn alles so im Vorfeld einfach schon mal so ins Säckle werfen, um dann letztendlich, also so wie, oh, wo waren das? Ich glaube, in irgendeinem der wenigen Schreibratgeber, die ich mal gelesen habe, Chekhovs Gun genannt wird. So nach dem Motto, in der ersten Szene wird irgendwie beschrieben, dass irgendwer eine Pistole irgendwo hinlegt oder liegen lässt oder so. Und die wird erst im Showdown ganz zum Schluss, erinnert sich dann der Protagonist daran, dass genau da eine Waffe liegt und die braucht er, um alles zum Besten zu lösen. So nach dem Motto, das ist schon cool, finde ich.
Ja, das fand ich auch cool. Und dann war eben dann auch, das fand ich dann eben auch, weil jedes einzelne Detail, das er irgendwie so eingebaut hat, hat dann ab einem gewissen Zeitpunkt dann einfach Sinn gemacht. Das hat dann wirklich Sinn ergeben und wo man sagte, ja, okay, jetzt weiß ich, warum er das da so ausführlich erzählt hat. Ja,
ich bin ja wieder mal vollkommen unbeleckt davon, wer Andy Weir nun, außerdem, dass er tolle Science-Fiction-Romane schreibt, wer er irgendwie so ist, ob er womöglich aus der wissenschaftlichen Richtung ursprünglich irgendwie kommt. Weiß das jemand von euch?
Leider nicht.
Nein. Klaus weiß es bestimmt. Und du weißt es nicht, du bist doch gut vorbereitet.
Nein. Ja, um Andy Weir habe ich mich nicht gekümmert.
Dann wären wir doch nebenbei.
Ich google nebenbei.
Du kannst das ja viel besser als ich, genau.
Also das Ding ist, was mich halt einfach total beeindruckt hat, das ist natürlich so eine Heldengeschichte für alle Indie-Autoren, weil er ja tatsächlich ich werde euch jetzt mal den Wikipedia-Eintrag vorlesen. Der ist, mein Gott, der Andy Weir, geboren am 16. Juni 1972 in Davis, Kalifornien. Der ist jünger als ich und älter als du, Klaus, und jünger als du, Christian, fürchte ich.
Ja.
Ist ein US-amerikanischer Schriftsteller und Softwareentwickler.
Ach, siehste.
Mhm. Ja. Mit dem Schreiben begann Weir mit 20 Jahren.
Das ist Wikipedia, oder?
Das weiß ich nicht. Warte mal, wenn ich jetzt mal im Englischen. Ich kann ja
auf die
Ach so, ja, und da steht's. Weir is an American novelist. Okay. Naja, gut.
Ja, da sind
doch, aber dann after high school Weir studied computer science. Nein, da steht dann auch in early life after high school Weir studied computer science at the University of California und so weiter. Although he did not graduate. Mhm. Und er hat dann aber als Programmierer für diverse Softwarefirmen gearbeitet und. Aber, also er ist jetzt hier kein studierter Naturwissenschaftler.
Das wäre jetzt tatsächlich etwas, was ich vermutet hätte, dass er irgendwie so einen Hintergrund hat.
Sein Vater war Physiker und seine Mutter Elektrotechnik.
Ja, super. Okay, dann ist ihm das quasi ins Blut schon eingeimpft worden, dass er da ein Interesse für hat. Alles klar, ja. Es konnte eigentlich nur so in der Richtung sein.
Und also er ist schon halt ein, der muss ein Vollnerd sein, ja? Also da machen wir uns jetzt mal nichts vor.
Ja.
Das
absolut.
Und er hat also garantiert alle Star Trek, Star Wars und sonstige Sachen irgendwie von vorn und bis hinten durchinhaliert und wahrscheinlich dann auch auf Plausibilität überprüft. Und manche Sachen, was er ja in der Geschichte, wie er dann so ein paar wissenschaftliche Dinge oder so Zusammenhänge erklärt, also das macht er dann auch so, dass es selbst ich also halbwegs begriffen habe. Ja, das fand ich dann schon auch sehr nett, weil ich habe mir gedacht, gut,
Und was ich daran auch so schön finde, ist, es kommt nicht wie ein Infodump daher. So nach dem Motto, ich wollte euch mal an meinem Wissen teilhaben lassen.
Nee,
der
aber ich
ja
weiß
auch alles,
nicht,
der beschreibt ja auch alles nur so weit, wie es wirklich notwendig ist, dass man der Story folgen kann.
Mhm. Ja.
Ja, aber
der erzählt
jetzt
einem
auch
da ja keine Details oder irgendwelche abgefahrenen wissenschaftlichen Thesen, die nicht für die Story notwendig sind.
Ja, ja.
Gott sei Dank.
Und er beschreibt das auch immer so schön und launig, wenn er jetzt mal wieder Wissenschaft macht. Ja, ja, herrlich.
Oder dann auch, wenn ihm dann so auffällt, dass der Rocky ja zwar ein wahnsinnig talentierter Ingenieur ist und dass die Iridianer offensichtlich unglaubliche Fähigkeiten haben, was Materialkunde und sonstiges angeht, aber jetzt mal von der schiere Physik und sowas nicht so unfassbar viel Ahnung haben. Ja. Und das fand ich dann, wie er dann sagt, okay, Rocky, jetzt muss ich dir leider mal ein paar Dinge erklären. Ja, genau. Das fand ich dann einfach auch wirklich. Aber Klaus, du hast doch gesagt, du wolltest so ein paar physikalische Sachen dann mal nachprüfen. Ja,
ich finde es nach wie vor faszinierend oder auch ein bisschen ungeklärt, wie das Volk von Rocky diese Astrophagen finden konnten bei sich im System.
Weil
sie sehen nichts.
Ja, richtig, sie sehen nichts.
Und sie sehen nichts. Und die haben eine extrem dichte Atmosphäre. Da geht auch echt nichts, nicht viel an Daten oder irgendwas durch. Und vor allem von der Sonne oder von dem Stern aus dem System zu dem dritten Planeten, diesem Reisebogen der Astrophagen. Wie haben sie den erkannt? Sie haben ja auch keine Satelliten oder irgendeine Art von Raumfahrttechnik bis dahin gehabt. Das erste Raumfahrzeug, was sie gebaut haben, war Blip A,
okay,
was dann nach Tau Ceti geflogen ist. Das ist so ein bisschen unklar, wie
hast
sie das so
geschafft
haben.
Hast du möglicherweise gerade die gesamte Geschichte, den Punkt gefunden, der die Geschichte zerstört?
Ja, nein, wobei, das stimmt ja nicht ganz. Es heißt ja, das erzählt er ja, also die sind schon sehr, sehr lange und sehr früh im Weltraum, aber sozusagen immer nur orbital. Und sie haben ja sowas wie eine Art Weltraumaufzug, ja, wie auch, wie heißt hier unser Kölner Freund, den ich nicht mehr lese?
Frank
hier.
Schätzing.
Genau, Frank Schätzing. Also sowas hatten die schon, also die waren...
Ich dachte, die haben den Weltraumaufzug gebaut, um ihr Schiff im Weltraum zu bauen, dass sie überhaupt dahin fliegen können.
Ja gut, das haben sie sicherlich dann so dafür verwendet, aber sie waren schon, davor waren die unterwegs und haben da, kann mich jetzt leider nicht mehr erinnern, was sie da genau gemacht haben, aber sie waren da schon draußen. Sie hatten nur eben nicht so das Bedürfnis sozusagen, jetzt hier das All zu erobern. Und du hast recht, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie sie es dann hingekriegt haben, aber das ist
ja,
vielleicht
weil
muss
sie sehen
noch ein drittes
nichts und sie hatten ja bis dahin auch keine Kamera, bis nicht Rocky mal eine Kamera gebaut hat, die quasi Bilddaten in Hördaten übersetzt.
Ja.
Woher wussten sie überhaupt, dass es noch andere Planeten gibt? Andere Sterne? Das ist alles so ein bisschen diffus.
Ja, dass sie möglicherweise irgendwie doch anhand von irgendwelchen Gravitationswellen oder was auch immer sich das hätten erschließen können, also ohne es jetzt genau zu wissen, naja, wer weiß. Also das sollte man vielleicht nochmal hören, die Geschichte, und überlegen, ob man da irgendwo eine plausible Lösung präsentiert bekommt.
Ja, jetzt bin ich gerade so ein bisschen demoralisiert.
Oh. Ja, siehst du?
Mano.
Nein, ja, aber es kann ja auch durchaus sein, dass Rocky gar nicht so viel. Es kann auch sein, dass Rocky gar nicht so viel geteilt hat mit dem Wissen, was die eigentlich schon hatten.
War vielleicht auch nicht notwendig, das zu teilen. Ja. Weil
eben, er sagt ja auch immer, ich bin ja kein Science-Mensch, ich bin ja nur Ingenieur. Ich bin Ingenieur und dieses ganze Wissensding ist nicht mein Ding. Und das fand ich auch immer so schön, weil er sich ja alles auch merken kann und dann alles irgendwie auch so präzise berechnet und wo er dann sagt, ja, aber Mathematik hat ja nichts mit irgendwie Intelligenz zu tun. Das ist ja nur reine Mathe, reine Logik. Und ich mir dann dachte, okay. der Rocky. Ja, also. Das fand ich dann, Also der Schluss, wie dann Ryland auf dem Planeten Iridan Dingenskirchen, wie heißt er noch? Hat er eine Nummer? 4
vor
oder
Iridan,
so?
Ja, die 40.
40
Iridan. 40. Genau. Ist das Genesis-System, 40 Iridan.
Achso, ja, egal, Planet jedenfalls.
Heißt, also, weiß ich jetzt gar nicht.
Der infizierte Planet in dem System hieß irgendwie Drei-Welt, Three-World-Dings da oder sowas. Three aber World. Die haben den Sachen ja auch, genau, haben denen ja auch keine Namen gegeben. Das fand er ja dann auch so befremdlich. Deswegen hat er ja alles getauft genau. dann. aber ich fand dann auch wirklich so, dann am Schluss, und er sagt ja, naja, dann war er halt dann doch schon, also ein älterer Herr, wobei ich mir dachte, der war irgendwie dann 54 und dann dachte ich mir, Entschuldigung, also so alt ist man jetzt mit 54 vielleicht auch noch nicht.
Ja, aber wenn du dann, weiß Gott, wie viele Jahre in doppelter Schwerkraft leben musst, du alterst und verschleißt ja. dann, glaube ich, schon relativ schnell.
Ja.
Ja.
Wahrscheinlich. Naja. Ja, also zumindest, wenn man vom reinen Skelettaufbau und der sonstigen Physiologie einfach auf eine Atmosphäre sozusagen ausgerichtet ist, ja, dann wird das schon ziemlich an einem zehren, wenn man nicht irgendwie so eine Kugel um einen rum hat, die den Druck abfangen könnte.
Ja, wobei der hat ja dann in seinem Habitat auf dem Planeten, hat er ja seine eine Atmosphäre gekriegt. Genauso wie das. Aber die Schwerkraft war halt noch da. Die lässt sich halt nicht ausschalten.
Ja.
Laut Wikipedia, so am Rande, Iridiani 40 hat bis jetzt halt einen bekannten Planeten. Stand unseres Wissens heute.
Hallo Rocky.
Ja, da fehlen noch mindestens zwei.
Stimmt.
Ja. Wir wissen mehr. Wir Lesende von Project Hail Mary wissen Bescheid. Ich möchte da, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich da wirklich hin möchte. Jetzt, also wenn es jetzt mal so hart auf hart käme, weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt freiwillig mich für so eine Mission melden würde, um mal zu überprüfen, ob es Rocky und seine Genossen tatsächlich gibt. Weiß nicht. Nee. Wie seht ihr das?
Nein, nicht unbedingt.
War ja eigentlich interessanter wäre ja zuerst die Reise nach Tau Ceti zu fliegen, was ja laut dem Buch im Endeffekt die Wiege des Lebens in unserer Galaxie ist.
Ja, stimmt.
Ja.
Ist ja Panspermie.
Oder möglicherweise.
Ja. Kann man vielleicht mal so auf die Bucketlist schreiben, aber ganz unten.
Ist auch 4 Lichtjahre näher da.
Na, siehste.
Ja, das ist ja praktisch ums Eck.
Ja, nee, aber ja, das ist unsere direkte Nachbarschaft.
Ja, aber was ich ja wirklich, also was mir an der Geschichte wirklich, wirklich richtig gut gefallen hat im Vergleich zu vielen anderen Science-Fiction-Romanen, von denen ich ja jetzt zugegebenermaßen nicht so viele gelesen habe, aber jetzt mal auch von Star Trek so, was ja so mein Lieblingsreferenzrahmen ist, spielt ja diese Geschichte, die spielt ja im Grunde exakt zu unserer Zeit. Also man kann sich genau vorstellen, dass das jetzt hier und heute passiert. Und das fand ich eben so spannend, ja, so dieses, es ist so nah und dann ist die Welt ist wirklich von einer, also von der Auslöschung bedroht, von einer wirklich massiv drohenden Eiszeit, die schlagartig weiß es nicht, was ein Drittel oder zwei Drittel auch der Menschheit dann irgendwie auslöschen wird innerhalb der nächsten 20, 30 Jahre von anderen Spezies mal ganz abgesehen. Und dann fand ich das wirklich auch so, also das hat mir eben auch gut gefallen, wie dann beschrieben wird, wozu die Menschheit dann trotz alledem auch in der Lage ist. Ja? Also angesichts dieser globalen Bedrohung, dass man sagt, okay, wir hauen jetzt alles, was wir haben an Ressourcen und an Wissenschaft und an Ideen und an Kreativität zusammen und versuchen, unseren Planeten zu retten. Das fand ich eben auch so eine total schöne Message an diesem Roman. Ja, wirklich so dieses, dass man es gemeinsam dann doch schaffen kann.
Und das Blöde dabei, ich weiß jetzt nicht, ob ich dich damit wieder demoralisiere, ist jetzt aber natürlich, dass das nur deswegen funktioniert, weil es so eine Person gibt, die da quasi die Diktatorin gibt und sagt, das machst du aber so, weil möglicherweise sonst diese ganzen Länder eben nicht mit den Sachen um die Ecken gekommen wären und ihre wahrscheinlich jeder versucht hätte, sein eigenes Süppchen zu kochen.
Ja, möglich. Aber trotzdem, also ich fand jetzt, klar, es gibt ja immer zwei Seiten mindestens und irgendeinen Tod muss man sterben, aber jetzt angesichts einer, also wirklich einer so massiven Bedrohung, die eben auch nicht menschengemacht ist, ja, das ist ja ein Unterschied. Also wir sind ja im Moment irgendwie mit Bedrohungen konfrontiert, die wir alle irgendwie vielleicht jetzt nicht wir drei persönlich zu verantworten haben, aber die doch menschengemacht sind, ja, von irgendwie den Idioten, die hier so rumlaufen. Ja. Und das war ja nun eine Bedrohungslage, die eben von außen kam, wo man gesagt hat, okay, also das ist jetzt nicht Biden hat sich versprochen und sondern das ist jetzt halt tatsächlich was von außen kam und da schafft es dann die Weltgemeinschaft irgendwie sich zusammenzusetzen und Eva Stratt, die wurde ja, also die hat es ja auch nicht sozusagen aus eigener Initiative heraus, sondern die wurde ja schon von diesen ganzen Regierungschefs und Chefinnen dann dazu genötigt, diese Rolle zu übernehmen. Und das hat sie dann natürlich mit voller Leidenschaft gemacht, also und auch mit einer absoluten Gnadenlosigkeit.
Musste dann aber wahrscheinlich auch, weil wenn du dann irgendwie an irgendwelchen Leuten sonst scheiterst, die einfach nur plötzlich sich, weiß ich nicht, an ihren eigenen Statuten oder Regularien festhalten und dann sich nicht trauen, irgendwelche Sachen zu entscheiden, freizugeben oder so, da braucht es dann so eine Person, die sagt, du musst. Weil in dem Moment sind sie es ja nicht mehr schuld, ja.
Naja, nee, ja, wahrscheinlich. Also
wäre ja Grace niemals geflogen.
Ja, nee, richtig. Was für ein Zufall auch, dass die beiden nun irgendwie, oder meint ihr, dass das von vornherein irgendwie schon, habe ich das womöglich überhört, dass das von vornherein ihre Idee war, ihn eigentlich da auch mit auf die Reise zu schicken?
Das kann ich, glaube ich, ganz schwer sagen, aber es kam dann schon so ein bisschen raus, dass sie gesagt hat, ich sorge dafür, ich habe dafür gesorgt, dass du alles von dieser Mission weißt. Mhm, technisch, stimmt. Biologisch, wissenschaftlich, alles haben sie in ihm im Endeffekt vereint. Dass der konnte, also er war, glaube ich, dazu gedacht, egal wen ersetzen zu können.
Aha.
Ja, ist der Crew. Stimmt.
Richtig, an diese
Szene also
kann
im
ich
Kopf
mich erinnern.
Gehabt.
Richtig, ja.
Also ich glaube nicht, dass es ihre Idee gewesen war, ihn auf alle Fälle zu schicken, sondern es wäre ihr schon lieber gewesen, wenn es die geplante Crew gewesen wäre. Aber eben, es war schon, ihr war es wichtig, dass sie noch so einen letzten Backup hat, der notfalls eben auch alles weiß und der dann einfach einsteigen kann. Also das denke ich auch. Aber ich glaube nicht, dass sie es von Anfang an geplant hat, ihn da hochzuschicken und ihm das nur nicht gesagt hat.
Ja. Also vor allen Dingen, wenn man sich jetzt mal überlegt, es wäre nicht zu diesen Katastrophen gekommen, dann wären ja möglicherweise die drei anderen da geflogen und wer weiß, ob es dann tatsächlich genau so gekommen wäre. Gut, vielleicht wäre die eine oder andere Katastrophe mit diesem unkontrollierten Flug und sonst wie was irgendwie nicht dazu gekommen, weil eben die Leute genau gewusst hätten, was sie wie irgendwie machen. Aber vielleicht brauchte es auch genau einen so offenen Geist wie den Grace, um so
genau sowas zu machen.
Auf Rocky oder wen auch immer zuzugehen und diese Zusammenarbeit überhaupt zu ermöglichen.
Ja. Ich glaube, aus der normalen Crews hätte es keiner diesen Stunt in der Atmosphäre gemacht.
Nee.
Das glaube ich also.
Nee, richtig, weil die einfach viel zu genau gewusst hätten, wie sehr
was
das allem widerspricht.
Kann.
Ja. Ja, herrlich.
Ja, das mag sein. Also das ist schon, also ich fand es eben auch wirklich sehr, sehr schräg. Und es waren ja auch etliche wirklich sehr lustige Szenen, muss man ja wirklich sagen, die wirklich richtig lustig waren. Ja.
An die Szene mit dem was ist das Maßband oder so immer?
Ja, das Maßband.
Das habe ich also sowas von vor mir gesehen, einfach weil, ja, das ist im Prinzip für eine komplett andere Kultur eben, ja, Gott. Und wenn man nicht sehen kann, dass da irgendwelche Striche drauf sind, dann ist das, ja Gott, ist das ein Jojo oder wie?
Was ist das, genau?
Herrlich.
Ein schönes Spielzeug.
Genau, also es war wirklich so total, total süß. Und was mir, also eben, ich fand jetzt aber, um jetzt mal ein bisschen literarischer zu werden, um eben so Kernaussagen aus dieser Geschichte rauszuziehen, also das eine, was mir halt so gut gefallen hat, ist eben wirklich, wozu die Menschheit in der Lage ist, wenn sie muss. Und das andere, ich meine, eigentlich war das ja wirklich ein so schöner Roman über eine total unwahrscheinliche Freundschaft, aber eben auch über so die Macht der Freundschaft, der Zuneigung, wozu irgendwie Spezies in der Lage sind, wenn sie miteinander interagieren. Das fand ich, ach, das ging mir ans Herz.
Ja, auch interagieren müssen. Die waren ja absolut aufeinander angewiesen, dass überhaupt noch irgendwas vorwärts geht. Ja. Jeder alleine hätte das ja auch gar nicht mehr regeln können.
Genau. Sie haben im Prinzip eine Symbiose gebildet dadurch, dass der eine Dinge konnte oder hatte, die der andere im Leben nicht hätte produzieren oder irgendwie tun können, ja.
Genau, dafür hat der deutlich mehr Wissen gehabt.
Ja, ja. Richtig. Also da war auch wieder das Gesamtwerk mehr als die Summe der Teile einfach.
Ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch das, Klaus, was du gemeint hast, das ist ein so schönes Buch gewesen.
Das ist ein sehr schönes Buch, genau deswegen.
Ja. Weil das einfach eine gute Message mitgibt und weil es einem wirklich ein gutes Gefühl gibt, wenn man es gelesen hat.
Ja.
Also, das, ich meine, das schaffen jetzt nicht so viele Bücher, dass man wirklich, und schon gar kann ich, also ich meine, gerade so Science-Fiction-Geschichten, ja, also, Christian, ich möchte dir nicht zu nahe treten.
Ich bin ja mal gespannt, was du zum Ende des dritten oder was ihr zum Ende des dritten Teils sagt. Ja, da entwickeln sich Dinge, wo ich mir selber fast die Haare, also die nicht vorhandenen Haare drüber raufe, so nach dem Motto, was macht ihr da?
Aber dir ist jetzt schon klar, was die Benchmark ist, ja? Also, weißt du, also ich erwarte jetzt naja, die aber ich möchte ich jetzt schon. Ich würde mir wünschen, dass ich jetzt dann eben aus deinem dritten Band mit auch so einem wohlig warmen Glücksgefühl rausgehe.
Also ich, als wir jetzt gerade unterwegs waren.
No pressure.
Als wir die letzte Woche jetzt gerade unterwegs waren und wieder über Stock und Stein gekraxelt sind, habe ich mir natürlich jetzt für die letzten paar tausend Worte, die es jetzt ja tatsächlich nur noch sind eigentlich, hatte ich mir ja bis zum 1.7. gegeben. Aber dann kam mir Urlaub dazwischen irgendwie. Wie war das? Ich liebe das Geräusch von Deadlines, wenn sie an einem vorbeirauschen. Und da habe ich mir eine Sache überlegt, wo ich hoffe, dass das bei euch genauso gut ankommt und auch bei meiner Lektorin genauso gut ankommt, wie ich es mir in dem Moment jetzt gerade vorgestellt habe. Und dann könnte dieses angenehme Gefühl tatsächlich dabei aufkommen, so auch dieses also so ein gewisses Komplettierungsgefühl auch, ohne dass jetzt sagen wir mal sämtliche Fragen geklärt sind, aber ja, das hoffe ich.
Ja, dass man mit dem Gefühl zurückgelassen wird, das ist jetzt wirklich ein schöner Abschluss und das muss definitiv nicht weitergehen. So ging es mir zumindest bei Hail Mary, das ist richtig. So richtig schön.
Ja,
okay, er kann noch nach Hause fliegen vielleicht und wie auch immer. Aber es muss nicht. Es ist einfach ein schöner Abschluss.
Ja. Und auch eigentlich so passend, weil irgendwie, ja, alles andere kann man sich rückblickend dann eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ja, alles andere wäre nicht so gut wie das. Irgendwie.
Ja. Ja, vor allem auch die allerletzte Frage an seine neuen Schüler fand ich klasse. Wer kann mir was? Oder wer kann mir sagen? Oder über die Lichtgeschwindigkeit sagen?
Denkst, ja, ja. Genau.
Du hast ein Volk vor dir, was nicht sehen kann. Und du redest über Lichtgeschwindigkeit. Das ist einfach so ein besonderer.
Ja. Aber 12 Arme gehen nach oben.
Genau.
12 kleine Klugscheißer haben sich
gemeldet. Von wie vielen Klugscheißern die Arme hochgegangen sind, sondern nur wie viele Arme hochgegangen sind.
Stimmt, das könnten ja auch zwei von manchen sein. Oder mehr.
Ja, das stimmt. Naja. Nee. Also da muss ich wirklich sagen, das ist einfach ein so wunderbares Buch und ich hoffe, dass er mal was nachlegt. Vielleicht Rockys Perspektive. Wobei ich glaube,
das wäre schon cool.
Aber es wäre ihm vielleicht zu billig.
Ja, also ich würde mal sagen, wenn er das, also ich habe ja hier diese Gerion-Rad-Reihe, also jetzt mal was ganz anderes, also sprich hier Babylon-Berlin-Vorlage, habe ich ja also auch relativ umfangreich gesuchtet sozusagen. Und dann hat er zwischendrin einen Kurzroman einfach mal rausgebracht, indem er die Backstory zu der einen Protagonistin noch irgendwie mit eingebaut hat. Und ja, also sag mal, sowas kannst du machen, finde ich. Also vielleicht jetzt nicht als nächstes Buch, aber irgendwann dann auch nochmal zu sagen, ach so, Mensch, und guck mal, so wäre das aus Rockys Perspektive, könnte ich mir schön vorstellen.
Ich fände es auch einen schönen Fanservice.
So ein Wirtschaftsdrama, quasi die Story aus Perspektive von Eva Stratt.
Ja, das wäre ja wirklich, das absolut.
Oh weia, ja, da kommen wir jetzt in ganz andere Richtungen.
Ja, ich fand ja dieser Prozess, dieser Urheberrechtsprozess in dem Buch, da musste ich ja so lachen.
Herrlich, ja, richtig, genau.
Ich bin mir so vorgekommen, wie als wäre quasi Eva Stratt wie aus dem jetzigen Leben so OpenAI oder
ja,
so.
Ja, scheiß
geht
doch drauf.
Geht doch irgendwo hin, ist doch mir scheißegal, was ihr da denkt, dass ich hier nicht über Rechte verstoßen habe. Ist wurscht.
Ja, aber ich glaube, bevor wir in die Richtung abbiegen, lasst uns hier den Sack zumachen, denn die Stunde haben wir schon gut geschafft, oder? Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte?
Ich habe nur noch ein letztes Wort und das heißt, danke lieber Klaus, dass du mich auf dieses wunderbare Buch aufmerksam gemacht hast.
Ja, diesen Dank kann ich wiederholen, auch wenn es nur mittelbar von dir war.
Sehr gerne. Wenn ihr irgendwelche Tipps in dieser Richtung habt, bin ich immer offen. Alles, was so Science-Fiction ist, lese ich super gerne. Oder hörst mir an.
Siehst du, Leute?
Dann kann ich dir nur einen Vorschlag machen. Hört unseren Podcast.
Könnte passieren, dass da hin und wieder mal ein Tipp rauskommt. Im Übrigen habe ich gerade heute, wo wir dieses aufnehmen, festgestellt, dass die Hörbuchfassung meines ersten Science-Fiction-Werkes tatsächlich seit heute online ist. Ja, und ich bin schon fleißig am
Packen wir in die Shownotes. Mhm.
Ich bin schon fleißig am Hören und freue mich tatsächlich und denke mir immer wieder, ach, sehr interessant, was du so alles geschrieben hast da rein. Ja, irgendwie, weil das ist schon wieder so lange her, dass ich mich tatsächlich zwar so an den grundsätzlichen Verlauf erinnern konnte oder natürlich auch immer noch kann, aber was da so an einzelnen Szenen kommt, mir so, ach, witzig, interessant. Ihr dürft euch bloß nicht wundern, weil die SprecherInnen oder der Sprecher, die Sprecherin hatten mit manchen Namen so ein paar kleine Problemchen, aber ich sage mir einfach mal, ich nehme das als solches hin, auch wenn ich mir die Namen anders gedacht habe, aber es tut ja der Geschichte nichts. Insofern, ich höre es jetzt schon seit einigen Stunden und freue mich immer noch.
Sehr schön. Klingt super. Dann werde ich mir das jetzt
auch
mal als
nächstes
vorknüpfen.
Klingt super. Ich brauche sowieso ein neues Hörbuch.
Ja, dann immer gerne raushauen oder reinhauen oder runterladen, wie auch immer. Ja, gibt's, genau. Sollte es eigentlich in den üblichen Portalen geben. Also ich habe es mir bei dem Ding geholt, wo ich ja sowieso hier mein Abo habe. Aber es soll es angeblich ja auch überall woanders geben. Und wollen wir mal hoffen, dass das Anklang findet. Weil irgendwie, jetzt wo ich die Geschichte nochmal mit ein bisschen Abstand höre, die gefällt mir immer besser.
Sehr gut. Und wie gesagt, Christian, hau rein für Ende, Finale von Bad 3.
Ja. Also ihr kriegt die garantiert demnächst in unsere Gruppe gestellt. Und dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Und bevor ich mich jetzt noch um Kopf und Kragen rede, drücke ich hier auf einen Knopf. Und ihr Lieben, von mir aus schön, wenn ihr dabei geblieben seid. Schön, wenn es euch gefallen hat. Und schaltet auch gerne wieder ein. Und Klaus, du bist auch herzlich gerne wieder mal eingeladen, so eine schöne Nerdfolge zu machen.
Beim passenden Thema bin ich auf jeden Fall wieder dabei.
Cool.
Großartig. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Servus. Tschüss.